Wunderschönen guten Abend erst einmal. Erstaunlich, dass überhaupt jemand gekommen ist. Gedacht, ich hätte alle verschreckt beim letzten Mal mit Buddha Anusati.
Ach, da war ich nicht da.
Ja, das denke ich mal.
Das denke ich mir.
Ja, das sind eigentlich hauptsächlich Leute da, die das letzte Mal nicht da waren. Die sind noch nicht verschreckt, das schaffe ich dann heute. Kann ich mir auch sparen, zu fragen, wie es denn gegangen ist mit der Übung von Buddha Anusati einen Monat lang.
Ein Monat?
Ja, das ist die Idee von diesen Anusati-Vorträgen, dass man jedes Anusati mal einen Monat lang intensiv übt.
Aber es ist noch nicht ein Monat her, als du das gemacht hast.
Fast.
Doch?
Ja.
Okay.
Naja, egal. Gut, dann fangen wir heute...
Auf die Weise funktioniert das nicht. Wie du das gelehrt hast, bei mir zumindest.
Okay, warum?
Wenn ich nur eine Eigenschaft nehme, vergegenwärtige, für mich für die Katz.
Sondern? Wie machst es du?
Einfach Verehrung in den Erhabenen, heiligen Vollkommen erwacht, der im Wissen, wann bewertet, erkennen, der will alles gleich aufzählen.
Ja.
Und nicht da ein Dings und das nächste Dings.
Ja, und das ist.
Das, haut dann
das wiederholst dann einfach.
Ja, das muss ich dann wiederholen und das reicht bei mir.
Ja, schön. Ja, nichts dagegen einzuwenden.
Das ist schön.
Also muss man ja, also es war ja nur ein Vorschlag.
Also, ich habe auch nicht alles mitbekommen, weil ich nämlich aber eher abziehen
muss. Ich weiß. Naja, also das kann man so oder so machen, natürlich. Man kann auch Buddha Anusati einfach machen, indem man immer Butto sagt, je nachdem. Das ist halt die Frage, was zusätzlich in meinem Geist dabei abgeht. Ja, was findet da statt? Wie verändert sich mein Geist? Welche Empfindungen habe ich, während ich das mache? Also bei den Pali, bei den einzelnen Qualifikationen, den einzelnen Pali-Begriffen, die auf Buddha angewendet werden, da mir geht es zumindest so, dass ich feststellen kann, dass jedes Wort einen anderen Geschmack hat und eine andere, wie soll ich sagen, andere, ein bisschen andere Gestimmtheit im Geist auslöst. Und das ist, kann man manchmal so benutzen, manchmal so benutzen. Das ist die Buddha Anusati ist die grundlegendste Anusati, die sich dann später zur hauptsächlichen Anusati eigentlich gewandelt hat. Das wurde dann im Mahayana wurde die Buddha Anusati dann total ausgeschmückt. Das wurde dann mehr zur Visualisation, wo Buddha mit allen, keine Ahnung, auf dem Thron und in sämtlichen Himmelsbereichen und weiß der Teufel was und mehrere Buddhas und oben und unten und grün und blau und was sie da halt ja auch immer machen, die Tibeter vor allen Dingen. Und dann gab es noch eine Weiterentwicklung, wo dann Buddha Anusati zur Besinnung auf den Tathagata Garba wurde, also die Essenz des Buddhas im eigentlichen, im Geist. Ja. Also das ist die wie sagt man da dazu? Die Buddha-Natur. Mhm. Ja. Also das wäre dann auch noch eine Weiterentwicklung, die man machen könnte, je nachdem. Mhm. Also ich kann mit Visualisation kann ich nichts anfangen, weil ich nichts sehe. Mit Wörtern kann ich viel anfangen. Zur Buddha-Natur bin ich noch nicht vorgedrungen. Also bleibt es bei mir beim Wiederholen der einzelnen Attribute. Je nachdem, wenn der Geist eher unruhig ist, dann mache ich es wieder Heinz und lasse einfach den Pali-Vers durchlaufen, solange bis der Geist ruhiger geworden ist und dann bleibt er automatisch an irgendeinem Wort hängen. So ist es bei mir. Und da kann ich mich dann rein vertiefen und den Geist erheben, erheitern, erfreuen, zur Ruhe bringen. Und vor allen Dingen halt aus den Hindernissen rausbringen. Das ist ja das Wichtigste bei den Anusatis, dass sie den Geist, dass es ein schnelles Werkzeug ist, um den Geist aus den Hindernissen rauszubringen. Vorausgesetzt, Ich habe die Anusati auch geübt, natürlich. Das ist auch eine Praxis, die man nicht von jetzt auf gleich, die einem nicht einfach so zufliegt, ja, sondern das muss man, wie alles andere, muss man auch das üben. Und wenn man deswegen auch die Idee, dass man das einfach mal einen Monat lang praktiziert, weil sonst normalerweise, man spricht kaum über die Anusatis und sie werden kaum geübt, wenn dann immer mal, ja, sporadisch mal hier, sporadisch mal da, aber intensiv mal eins davon einen Monat zu praktizieren, da entwickelt man ein ganz anderes Verständnis und man wird dieses Werkzeug viel besser handhaben können. Man wird auch bemerken, dass die Anusatis durchaus unterschiedlich sind. Das eine liegt am mehr, das andere liegt am weniger. Mit dem einen hat man Schwierigkeiten, mit dem anderen nicht. Da ist dann immer interessant zu fragen, warum habe ich jetzt mit diesem Anusati Schwierigkeiten und mit dem anderen nicht? Irgendwas steckt da dahinter. Ja? Also das ist alles Beiwerk von den Anusatis, also dass die auch zur Selbstergründung dienen.
Kann man da ja. drauf kommen, was es gibt?
Ja klar, kann man da drauf kommen. Ja, das offenbart sich schon, während man das Anusati praktiziert, früher oder später, wenn man das nicht einfach so wieder in Vergessenheit geraten lässt. Ich meine, es ist ja erstaunlich, wie hoch der Buddha die Anusatis gepriesen hat. Er sagt ja immer, die führen zur gänzlicher Abwendung, zur Loslösung, zur Erlöschung, zum Frieden, zur Durchschauung, zum Erwachen, zum Nibbana. Das sagt er für jedes der Anusati. Also es ist jetzt nicht irgendwo, ja, das kann man mal so machen oder so, sondern das ist eine vollständige Praxis, die letztendlich zum Erwachen führt. Und dass es da trotzdem so wenig Beachtung findet, Diese Praxis ist schon erstaunlich. Also meiner Meinung nach liegt es an der Vipassana-Propaganda, die wir alle mit der Muttermilch aufgesogen haben. Ja, da wird ja erzählt, ja, du musst da Vipassana machen und Vipassana und alles andere wird so nebenbei fallen gelassen. Ja, du bist Tibeter, du kannst nicht mit. Ja, jedenfalls sollte man diese Praxis eben nicht einfach außer Acht lassen, weil sie ist sehr wesentlich und führt eben sehr weit und vor allen Dingen ist sie sehr schnell sehr hilfreich. Weil eben das Wichtigste ist, den Geist so oft wie möglich, so lange wie möglich von den Hindernissen freizuhalten. Warum? Weil die Hindernisse die Nahrung für Avijja sind. Nicht wissen. Und deswegen ist das von ganz entscheidender Bedeutung eben, ganz egal was für eine Praxis, dass man macht, so schnell wie möglich aus den Hindernissen rauszukommen. Und wenn uns der Buddha schon so ein wunderbares Spielzeug gibt, um das zu tun, dann sollten wir das vielleicht auch nutzen.
Kann ich dazu, ich habe das gelesen, die Christine hat mir gegeben, ja. Ich habe das ganz oft gemacht, mir eine von diesen Betrachtungen gegriffen, weil die eben auch in der Tat so eine direkte, unmittelbare Wirkung haben auf den Geist und sogar im Beisein von Kindern und was weiß ich, kann man sich immer an irgendetwas erinnern. Jetzt habe ich das Problem immer gehabt, mit an den Buddha selber zu referieren, dass es für mich dann so schnell zu einem Abstraktum geworden ist, weil der so hoch, so weit, so vollkommen ist. Und um das so an mich heranzukriegen, mischt sich das dann immer so eher an die zweite. Es ist so, das Dhamma, dann muss ich dann halt nur dankbar sein, dass ich das überhaupt habe. Aber das ist ja dann nicht mehr wirklich Buddha und Musati, wenn ich eher so an die Folgen oder an das Heilsame der Lehre als solches und dass ich von den anderen alle nichts brauche, weil ich habe ja das. Weißt du, aber das hat mir bislang dann nicht geholfen, um ihn also so an mich heranzulassen. Also da ist ein zu großes Abstraktum, ist das für mich. Aber diese Qualitäten von ihm, die sind ja auch so hoch, dass ich eher dann so die Mitjünger und die Sangha, die auch noch ihre Fehler hat und ihre Kämpfe führt, die dann schon, aber der Buddha selber habe ich auch nicht aus deinem Vorschlag jetzt so rausziehen können, aber wie ich ihn mir persönlich mache. Weißt du?
Ja, das ist jetzt ein Beispiel dafür, dass man mit dem einen oder anderen Anusati genau. Schwierigkeiten hat.
Ja. Dann also, rauskriegen, warum.
Ja. Genau, dann rauskriegen, warum. Ja, also ich kann nur empfehlen, kennt es, mir ist genauso gegangen, ja, also mit Dharma Anusati konnte ich wesentlich mehr anfangen. Ja. Inzwischen ist es nicht mehr der Fall. Okay. Inzwischen kann ich mit Buddha Anusati sehr, sehr viel anfangen. Einfach mal wirklich das durchlaufen lassen. Einfach mal auch wirklich den Geist auf diesen einzelnen Qualitäten brüten lassen. Also jetzt nicht versuchen, irgendwie da was rauszuziehen, krampfhaft oder so, sondern einfach mal sitzen lassen, ein Wort so sitzen lassen, ein Wort im Geist behalten. Das ist ja auch ein Achtsamkeitstraining ja, und ein Konzentrationstraining, dass ich mein Gewahrsein auf ein bestimmtes Thema richte und es da halte. Ja, einfach mal dieses Wort, was heißt das für mich? Und dann, das kommt dann schon.
Nicht so viel Gedanken drumherum und so weiter.
Naja, das kann schon kommen, aber dann man darf das nicht fordernd, also sich selber fordernd machen. Ja, kann es dann zu einem Problem werden, wenn man dann irgendwie Vorstellung hat, ja, man müsste jetzt irgendwie Empfindung oder irgendwie einen Bezug haben oder so, da haben wir halt jetzt keinen Bezug.
Ist ja egal. Ich habe so das Gefühl, eher die anderen zuerst und dann versenken die sich sowieso in den Begriff Buddha, weil es kommt ja alles von ihm und dass das da eigentlich dann alles immer schon drin ist. Also die Ehrfurcht, die Freude, dass man es überhaupt hat, die Beruhigung.
Wie gesagt, man muss sich die einzelnen Worte wirklich mal in Ruhe auf der Zunge zergehen lassen.
Aber findest du es wichtig, dass man klar hat, die einzelnen sich da schon, also die rauszieht und wirklich nur die, also eben nicht das Vermischen miteinander, diesen Mischmasch eben nicht.
Also es gibt natürlich gewisse Übergänge, das werden wir jetzt gleich sehen. Wenn wir den Anfang vom zweiten Vers sozusagen uns anschauen, heißt es ja Svakato Bhagavata Dhammo, also da ist ja wieder der Erhabene drin, der die Lehre wohl verkündet hat. Also das ist natürlich eine ganz enge Verknüpfung zwischen dem Erhabenen und seiner Lehre, das ist schon klar. Aber trotzdem ist Buddha Anusati einfach was anderes wie Dhammo Anusati. Okay. Also eben, wohl verkündet ist vom Erhabenen das Dhamma, offen schaubar, zeitlos, zum Sehen einladend, weiterführend, den Verständigen jeden in sich verwirklichbar. Pali Svakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pachatang Vititabo Vinyuhiti. Svakato heißt wohl verkündet und dann findet man immer wieder in den Sutten, er lehrt das Dhamma, das gut am Anfang, gut in der Mitte und gut am Ende ist. Mit der richtigen Bedeutung und der richtigen Ausdrucksweise enthüllt er ein heiliges Leben, das äußerst vollkommen und rein ist. Das Dhamma ist nicht widersprüchlich, es ist umsetzbar, es ist relevant, es ist auf die Zuhörer abgestimmt. Und der Buddha sagt selber, ihr Bhikkhus, das Dhamma, das auf solche Weise von mir wohl verkündet wurde, ist klar, offen, ersichtlich und frei von Flickwerk. In diesem Dhamma, das auf solche Weise von mir wohl verkündet wurde, das klar, offen, ersichtlich und frei von Flickwerk ist, gibt es keine Beschreibung einer künftigen Daseinsrunde für Bhikkhus, die Arahats sind. mit vernichteten Trieben, die das heilige Leben gelebt haben, getan haben, was getan werden musste, die Bürde abgelegt haben, das wahre Ziel erreicht haben, die Fesseln des Werdens zerstört haben und durch letztendliche Erkenntnis vollständig befreit sind. Und wir wissen ja auch, dass das damals so wohl verkündet war und so individuell zugeschnitten, dass manchen einfach schon ein einfacher Vers oder Satz gereicht hat, um zum Erwachen zu gelangen. Dann heißt es Svākhātu Bhagavata Dhammo, also der Dhamma, die Natur, das Gesetz der Natur, die Wahrheit, die Lehre des Erhabenen, das ist praktisch das Höchste des Höchsten. Also der Erhabenste hat die höchste Lehre gelehrt und zugleich hat er aber auch die Lehre über sich gestellt. Kurz nach seinem Erwachen kam ihm folgender Gedanke: Übel ist es, niemand zu haben, den man verehrt und hochhält. An welchen Samana oder Brahmana könnte ich mich nun anschließen, ihm dienen und ihm verehren? Aber ich sehe in der Welt mit ihren Göttern und ihren Maras und mit ihren Brahmanen, im Volke mit seinen Samanas und Brahmanas, mit seinen Göttern und Menschen keinen Samana oder Brahmana, der mehr als ich selber mit wissendem Schauen der Erlösung ausgestattet wäre, dass ich mich ihm anschließen, ihm dienen und verehren könnte. Wie wäre es, wenn ich jetzt an das Dhamma, das von mir durch Erwachen erkannt worden ist, mich anschlösse, ihm dienend und verehrend? Und dann kommt der Brahma Sahampati, der das erkannt hat, was sich der Buddha gerade gedacht hat, und erscheint vor dem Erhabenen und sagt zu ihm: So ist das, Erhabener, so ist das, Pfadführer, die vollendeten, vollkommen Erwachten, die es in der vergangenen Zeit gegeben hat, auch diese Erhabenen haben an das Dhamma sich angeschlossen, ihm dienend und es verehrend. Und auch die vollendeten, vollkommen Erwachten, Herr, die es in Zukunft geben wird, auch diese Erhabenen werden an das Dhamma sich anschließen, ihm dienen und verehrend. Und auch jetzt möge der Erhabene, der vollendete, vollkommen Erwachte an das Dhamma sich anschließen, ihm dienen, es verehrend. Was genau mit diesem Dhamma gemeint ist, da kommen wir dann später noch ein bisschen dazu. Aber offensichtlich ist es etwas ganz Besonderes, wenn der Erhabene sich dem Dhamma unterstellt. Und ein Brahmane, der sehr begeistert war von dieser Lehre, hat ein paar sehr schöne Gleichnisse gegeben, wie das so ist mit dem Dhamma, wie das so schmeckt. Gleich wie etwa ein Mann, der sich an den wohlschmeckendsten Speisen satt gegessen hat, nicht mehr nach anderem, weniger Schmackhaften verlangt, ebenso auch kann es einen nicht mehr verlangen nach den Lehren jener zahlreichen anderen Asketen und Priester, nachdem man einmal jenes Herrn Gotamas Lehre vernommen hat. Oder wie wenn da ein Mann, der von Hunger und Schwäche überwältigt ist, ein Stück Honiggebäck erhält, so empfindet er, so oft er davon kostet, eben stets einen süßen, lieblichen Geschmack. Ebenso auch empfindet, wer jenes Herrn Gotamas Lehre vernommen hat, Befriedigung und freudige Zuversicht im Herzen. Oder wie wenn da ein Mann ein Stück gelbes oder rotes Sandelholz findet, so wird er immer... Wenn immer er daran riecht, sei es oben, unten oder in der Mitte, einen lieblichen, angenehmen Duft wahrnehmen. Ebenso auch empfindet, wer jenes Herrn Gotamas Lehre vernommen hat, Befriedigung und freudige Zuversicht im Herzen. Oder wie wenn da ein Mann siech, leidend, schwer erkrankt ist und ein geschickter Arzt bringt seiner Krankheit sofortige Heilung. Ebenso auch kommen, sobald man jenes Herrn Gotama Lehre vernommen hat, Sorge, Klage, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung zum Schwinden. Oder es befände sich da ein Teich mit klarem, erfrischendem, kühlen, silberhellem Wasser, schön gelegen und entzückend, und ein Mann glühend vor Hitze, von der Hitze überwältigt, ermattet, durstig, vom Durst gequält, käme des Weges daher, und er stieg in jenen Teich und badete sich darin. Darauf labte er sich an dem Wasser und stillte so alle Qual, Erschöpfung und Glut. Ebenso auch wird, wenn man jenes Herrn Gotamas Lehre vernommen hat, alle Qual, Erschöpfung und Glut gestillt. Wohlverkündet ist vom Erhabenen die Lehre. Auch hier ist es natürlich wieder die Vorstellung des großen Glückes, das uns zuteil wird, der Lehre eines Erhabenen zu begegnen, das schon alleine dazu führt, dass sich der Geist erheitert, wenn man sich das mal wirklich vor Augen führt. Auch wie viele Leute keinen Zugang haben oder auch nicht die geistige Offenheit dazu haben, ein Verständnis davon zu erlangen, und wo dann der Effekt dass das Dhamma die Glut löscht, die Feuer von Gierhass und Verblendung zum Erlöschen bringt, natürlich dann auch nicht eintritt. Sehr schön ist es, dass wir hier eben auch so bildliche Beispiele haben in den Sutten. Es wird eben auch vom Aroma oder vom Geschmack des Dhamma gesprochen. Und es gibt noch andere Stelle, wo es heißt, so wie das Meer nur einen Geschmack hat, den Geschmack des Salzes, so hat das Dhamma nur einen Geschmack, den Geschmack der Erlösung. Also, wer damit dann mehr anfangen kann, kann eben dann mit so Bildern auch arbeiten. Dann geht es weiter. Und es kommen die Qualitäten oder die Qualifikationen des Dhammas: Sanditiko, Akaliko, Ehipassiko, Opanaiko, Pachadang, Vidita, Buruk, Vinyuhiti. Also das Dhamma ist offen schaubar, zeitlos, zum Sehen einladend, hinführend oder weiterführend, den Verständigen jeden in sich verständlich oder verwirklichbar. Und diese Qualitäten zu kennen, zu verstehen, ist sehr wichtig, denn einer der Erleuchtungsfaktoren ist Dhamma Vijaya, also die Lehrergründung oder auch die Unterscheidungsfähigkeit, die man besitzen muss, um zu erkennen, was Lehre ist und was nicht Lehre ist. Und mit diesen Qualifikationen, mit diesen Qualitäten des Dhammas kann man eigentlich alles immer recht schön abklopfen. Ist das jetzt wirklich das Dhamma des Erhabenen oder ist es das nicht? Auch die Suten selber kann man abklopfen dadurch, ist es wirklich etwas, das zeitlos ist, was da drin steht. Wenn es nicht zeitlos ist, sondern kulturbedingt, zeitbedingt, personenbedingt, dann ist es letztendlich nicht das eigentliche Dhamma des Erhabenen, sondern halt etwas, das zu diesem Zeitpunkt, an diesem Ort sinnvolle Sache war, aber nicht der Kern des Dhamma. Denn der ist, wie gesagt, zeitlos gültig und offen schaubar. Sanditiko. Das Dhamma ist etwas, da kann man es auch übersetzen, Dhamma ist etwas, das wert ist, dass man es sich anschaut. viele Dinge sind nicht wert, dass man sich's anschaut. Braucht man bloß den Fernseher einschalten, dann viele Dinge, die es nicht wert sind, dass man sich's anschaut. Man schaut sich's dann zwar trotzdem oft an, aber nun ja, aber das Dhamma letztendlich ist wirklich das, was es wert ist, dass man sich's anschaut. Es ist offensichtlich, es ist einleuchtend, es ist logische und kohärente Betrachtung der Daseinszusammenhänge. Und schön ist natürlich auch das, dass es offensichtlich ist. Das ist bei durchaus nicht allen Lehren der Fall. Es gibt viele okkulte Lehren, Geheimlehren, muss man irgendeinem Bund beitreten oder sonst irgendwas. Aber das Dhamma ist offensichtlich. Da ist nichts Verborgenes. Der Buddha hat gesagt, er ist kein Lehrer mit einer geschlossenen Hand, sondern es liegt alles offen auf der Hand. Auch wenn es natürlich tief ist, schwer zu schauen, schwer zu ergründen, wenn man nicht über ein gewisses Maß an Weisheit verfügt. Ihr Bhikkhus, wenn ein Tathagata, ein verwirklichter und vollständig Erwachter, behauptet, die völlige Durchdringung aller Arten von Anhaftung zu lehren, beschreibt er die völlige Durchdringung aller Arten von Anhaften vollständig. Er beschreibt die völlige Durchdringung der Anhaftung an Sinnesvergnügen, der Anhaftung an Ansichten, der Anhaftung an Regeln und Ritualen und der Anhaftung an einer Lehre von einem Selbst. Ihr Bhikkhus, bei solch einem Dhamma und solch einer Disziplin wird es offensichtlich, dass die Zuversicht in Bezug auf den Lehrer in die richtige Richtung geht, dass die Zuversicht in Bezug auf den Dhamma in die richtige Richtung geht, dass die Erfüllung der Übung der Sittlichkeit in die richtige Richtung geht, dass die Zuneigung unter den Gefährten im Dhamma in die richtige Richtung geht. Warum ist das so? So ist es, wenn der Dhamma und die Disziplin wohlverkündet und klar erklärt sind. Befreiend, zum Frieden führend, erklärt von einem, der vollständig erwacht ist. Es gibt noch ein paar andere Stellen, wo Sanditiko erklärt wird, weil auch damals haben die Leute schon gefragt, ja, warum denn Sanditiko? Und haben gefragt, sichtbare Lehre, sagt man her. Inwiefern aber ist die Lehre sichtbar? Zeitlos einladend, hinführend, dem Verständigen von selbstverständlich. Hat da der Mönch mit dem Auge eine Form gesehen? Oder einen Ton gehört oder einen Geschmack geschmeckt und so weiter, so empfindet er die Form und Reiz zu formen. Und von diesem inneren Reiz zu formen versteht er, in mir ist der Reiz zu den Formen. Ist es so, dann eben ist die Lehre sichtbar. Und zeitlos und einladend und hinführend dem Verständigen von selbstverständlich. Andermal hat er gesagt, von der sichtbaren Lehre spricht man. Inwiefern aber ist die Lehre sichtbar? So will ich dich denn eben hierüber befragen. Wie es dir gut dünkt, mögest du antworten. Was meinst du, Sivaka? Wenn Gier, Hass, Verblendung in dir ist, weißt du dann wohl, in mir ist Gier, Hass, Verblendung? Oder wenn keine Gier, Hass, Verblendung in dir ist, weißt du da wohl, in mir ist keine Gier, Hass, Verblendung? Gewiss, Herr. Insofern du aber solches weißt, insofern ist die Lehre sichtbar, offensichtlich, unmittelbar, zum Ziele führend, dem Verständigen jeden für sich verständlich. Und noch ein drittes, von der sichtbaren Lehre spricht man, aus Gier, Brahmane, von Gier übermannt, aus Hass, vom Hasse übermannt, aus Verblendung, von der Verblendung übermannt, umstrickten Geistes, trachtet man nach seinem eigenen Schaden, trachtet man nach anderer Schaden, trachtet man nach beiderseitigen Schaden. Erleidet man geistigen Schmerz und Kummer. Ist aber Gier, der Hass, die Verblendung aufgehoben, so trachtet man weder nach seinem eigenen Schaden, noch nach dem Schaden anderer, noch nach beiderseitigem Schaden, erleidet man keinen geistigen Schmerz und Kummer. Insofern ist die Lehre klar sichtbar, unmittelbar wirksam, einladend, zum Ziele führend, dem Verständigen jeden für sich verständlich. Es ist offensichtlich, wenn man genau schaut. Es geht auch noch einfacher, noch offensichtlicher. Was hat der Buddha gelehrt? Dukkha und das Ende von Dukkha. Man könnte, oder ich spreche jetzt hier vom binären Buddha-Code, also Dukkha, Adukkha, Dukkha, Adukkha, Dukkha, Adukkha. Also entweder ist es Leid da oder ist es Leid nicht da. Man kann auch das ein bisschen höher ansetzen und sagen, entweder ist es Ich da oder ist es Leerheit da. Ich da, Leerheit da, Ich da, Leerheit da. Also man kann das Offensichtliche sofort sehen, wenn man hinschaut. Man kann jetzt sofort sehen, ist da Dukkha oder ist da kein Dukkha.
Die Lehre ist mit der richtigen Ausrichtung. Hm? Ist mit der richtigen Ausrichtung. Weil das eine Kartuka hat, das kann auch eine spüren, der noch nie von der Lehre gehört hat.
Ja, das macht ja nichts.
Nee, das macht ja nichts. Aber ich meine, mit der Ausrichtung, dass man genau hinschauen möchte, das ist ja die Voraussetzung, die Lehre vom genauen Hinschauen überhaupt.
Ja.
Nicht, dass einem zufällig mal auffällt, ich bin ja jetzt ganz glücklich, sondern einfach das Beobachten mit der Kenntnis, was Buddha gesagt hat, und dann das genaue Hinschauen, und dann hat man schon die Tatsachen, dass es so ist.
Ja, ja, man muss sich halt dessen bewusst sein. Ist jetzt Gier, Hass und Verblendung da? Ist jetzt Leid da? Ist jetzt kein Leid da?
Ja.
Also eben schauen, nicht nur ab und zu bemerken, sondern 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, kann man ja mal so abklopfen. Mhm. Kann man gleich mal machen.
Ja, hast du nicht?
Nee. Okay. Also wenn ich mich jetzt auf das auf Dhamma Anusati eingelassen habe, dann waren das jetzt 5 Minuten mit lauter Nullen. Also ohne Leid, ohne Dukkha.
Aber es gibt ja auch so verschiedene Abstufungen von Leid. Meinst du, dass wir das, wenn das so ganz subtiles Leid ist, ob wir das überhaupt noch bemerken? Ist das ohne Leid wirklich ohne? Weil es gibt ja so, weißt du, man kann sich an was gewöhnen, wo du gar nicht mehr weißt, dass das eigentlich auch noch leiden.
Das Dhamma ist offensichtlich. Entweder man sieht es oder man sieht es nicht. Entweder es ist was da oder es ist etwas nicht da. Darum geht es zu sehen.
Gibt es ein ganz subtiles Leiden auch?
Ja, entweder du leidest oder du leidest nicht.
Nein, ist so einfach.
So einfach ist es.
Wie weiß man das noch?
Ich fühle mich dabei nicht ganz so mit der Aussage.
Also, okay.
Was mich da stört ist, wenn kein Dukkha da ist. Ich schaue hin, da ist kein Dukkha da, dann können auch die Ursachen nicht da sein. Also Gier, Hass und Verblendung können ja auch nicht da sein, weil ist die Ursache da, ist die Wirkung da.
Ja.
Ist die Wirkung da, ist die Ursache da. Das heißt, es ist beides weg.
Ja.
Das heißt, kein Dukkha, keine Ursache. Das Ende von Dukkha wäre aber eigentlich Nibbana. Das wäre aber dann ein temporäres Nibbana, das bedingt entsteht und vergeht.
Ja. Ja.
Das wäre aber für mich ein Widerspruch zur Lehre, weil es das Einzige ist, was nicht bedingt ist. Das heißt, du wärst dann sozusagen so eine Art Teilzeit-Arahan.
Ja.
Und damit kann ich nichts anfangen.
Das kannst du doch gar nie üben.
Moment. Nee, nee, also, verstehe schon. Die Tatsache ist das, entweder ist es Leiden da oder es ist kein Leiden da. Das ist offensichtlich. Mhm. Da muss man nichts hineininterpretieren, da muss man nichts hineingeheimnissen. Warum ist kein Leiden da? Wie du schon gesagt hast, die Bedingungen dafür sind nicht vorhanden. In dem Moment ist der Geist vom Leiden frei. Er ist frei von Gier, Hass und Verblendung. Das entspricht der Definition von Nibbana. Natürlich ist es kein vollständiges Nibbana, sondern es ist eine Kostprobe von Nibbana. Deswegen werden auch Zustände, die von Leid frei sind, wie die verschiedenen Vertiefungszuständen, als Befreiung bezeichnet, wie Mutti, die aber immer höhere oder tiefere Abstufungen haben. Also es geht immer tiefer, geht immer weiter, letztendlich auch zu deinem subtilen Leiden, ganz klar, das im Moment nicht offensichtlich ist. Deswegen ist das Dhamma ja auch opanaiko, hinführend. Ja? Es führt weiter, es führt zum Ziele hin, aber es ist ein Schritt, ein Gefälle in Leidfreiheit letztendlich. Das ist das, wenn die Hindernisse nicht da sind, dann ist da auch kein Leid da. Mhm. Kein offensichtliches. Wenn die erste Vertiefung erreicht wird, dann ist da auch kein Leid da. Kein offensichtliches. Was ist das Leid in der ersten Vertiefung, dass noch Vitaka und Vichara da sind? Also das ist, je nachdem, wie man es definieren will, das ist gedanklich Bewegte, nennen wir es mal so. Was ist das Leid in der zweiten Vertiefung? Diese Pity, dieses extreme, wie soll ich sagen, die Verzückung. Ja? So ist es ein Gefälle in Leidfreiheit. Es wird immer feiner und feiner, das Leid wird immer offensichtlicher, also auch das feinere Leid wird immer offensichtlicher, man kennt es ja nicht. Ja? Also ich kann auch nicht anfangen, mit Verzückung als Leid zu betrachten, wenn ich Verzückung nicht einmal kenne. Ja? Also zumindest nicht in dem Zustand der ersten Vertiefung. Ja? Und deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, Sanditiko, es ist offensichtlich. Ja? Also, du brauchst nicht irgendwie ausufern oder hinterfragen oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach jetzt, was ist da jetzt? Leid oder nicht Leid? Mag schon sein, dass da etwas an Leid da ist, das wir nicht bemerken, das ist aber wurscht. Ja?
Genau.
Das wird dann schon irgendwann bemerkt, weil es ja opanaiko ist. Das Dhamma ist opanaiko, dann will ich genauer hinschauen. Irgendwann bemerke ich dann, okay, ich bin zwar jetzt frei von Hindernissen, aber irgendwie passt es immer noch nicht ganz. Dann muss ich noch genauer hinschauen. Und dann sehe ich, aha, da ist jetzt diese Störung, da ist jetzt diese da. Aber das grobe Leid ist weg. Und darum geht's. Also ich kann nicht über mich hinaussteigen und sagen, ja, keine Ahnung, jede geistige Regung ist Leid und deswegen höre ich jetzt damit auf. Das geht nicht. Sondern ich muss schon da anfangen, wo ich bin. Und das ist das Offensichtliche, das, was wirklich da offen auf der Hand liegt, wie man so schön sagt.
Ja? Damit kann ich leben, dem Offensichtlichen, soweit ich sehen kann.
Ganz genau.
Ist da. Ja. Aber dann vielleicht da reinzufahren, gerade wenn man vielleicht in einer besonderen Umgebung ist, in einem super Hotel oder irgendwas, wo man halt dann vielleicht auch was erlebt, was man sonst nie erlebt, und dann sagt, das war's, ich bin durch. Oder es gibt ja so sogenannte Lehrer, die dann über Jahre hinweg in einem Zustand waren und sich für Erleuchtete betrachtet haben und dann vehement abgestürzt sind, dass sie mir halt klar machen, ich bin nicht durch, nur offensichtlich ist jetzt gerade nichts. Und das kann man ja auch genießen und man muss jetzt da, wie du sagst, jetzt nicht theoretisieren, aber nicht zu sagen, es ist keins mehr da, sondern kein offensichtliches.
Ja, genau.
Das ist das, was mich stört. Also dieses, wenn man das offensichtlich dazu macht, dann bin ich vollkommen.
Okay. Ja, aber wir sind ja auch bei den Qualifikationen des Dhamma und da waren wir eben gerade bei offensichtlich und das ist aber genau die Diskussion, die man führen muss. damit man diese oder die Überlegungen, die man anstellen muss, damit man das versteht, was da überhaupt gemeint ist mit diesen Qualifikationen. Was heißt das offensichtlich? Ja? Und genauso ist das gemeint. Gut, jetzt brauche ich doch ein Licht. Okay, das nächste ist Akaliko. Das Dhamma ist zeitlos. Es ist nicht an die Zeit gebunden, damit auch natürlich nicht an einen Ort gebunden. Es ist unmittelbar, hier und jetzt. Offensichtlich unmittelbar. Unmittelbar offensichtlich. Und zwar zeitlos, ganz egal, ob es Tathagatas gibt oder nicht. Ob Tathagatas aufgestanden sind oder ob keine Tathagatas aufgestanden sind, fest steht dieses Dato, der gesetzmäßige natürliche Zustand, der gesetzmäßige Verlauf, die natürliche Gesetzmäßigkeit, das Bedingtsein durch ein Gegebenes, also auf Pali, Dhammatitata, Dhammaniyamata, Itapachayata. Der Tathagata aber erkennt es und dringt ein. Und wenn er es erkannt hat und eingedrungen ist, teilt er es mit, lehrt es, gibt es bekannt, stellt es fest, offenbart es, zergliedert es, macht es klar und spricht. Da schauet. Es klingt jetzt natürlich so, als wäre der Tathagata und das Dhamma oder der Dhamma zwei verschiedene Dinge. Ist aber nicht so. Denn der Tathagata hat gesagt, wer das Dhamma sieht, sieht mich. Wer mich sieht, sieht das Dhamma. Diese Zweiteilung von Tathagata und Dhamma oder Tathagata und seine Lehre, die ist nicht gegeben. Der Tathagata ist der Ausdruck der Lehre. Das ist genauso, wie man nicht sagen kann, ob das Holz jetzt aufgrund des Feuers brennt oder das Feuer aufgrund des Holzes brennt. Das ist Itapachayata. Wenn dies ist, ist dieses. Wenn dieses nicht ist, ist dieses nicht. Also das ist eben diese natürliche Gesetzmäßigkeit. Ein Freund von mir hat neulich mal irgendwas über Nibbana geschrieben und da hat er dann geschrieben, dass mit dem Erreichen von Nibbana alle bedingten Phänomene enden. Da habe ich gesagt, also das geht ja nun gar nicht. Damit schaffst du ja die Kausalität insgesamt ab. Also Itapachayata würde dann enden. Das heißt, es wäre genauso, als würde ich sagen, ja, wenn irgendwas eintritt, dann gibt es keine Schwerkraft mehr und gibt es keine Gesetze der Thermodynamik mehr und gar nichts. Also das geht natürlich nicht. Ja? Also auch wenn der Tathagata untrennbar mit dem mit den Naturgesetzen verbunden ist. Deswegen sind die Naturgesetze immer noch da, ob der Tathagata jetzt da ist oder nicht, ob der Bodhisattva da ist oder nicht, ob er erwacht oder nicht. An Itapachayata ändert sich nichts. Auch wenn das Nibbana natürlich nicht bedingt ist, so ist doch, wie soll ich sagen, alles um Nibbana herum bedingt. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt am besten ausdrücken drücken soll. Natürlich wird Nibbana oder die Erfahrung von Nibbana besteht aufgrund von Ursachen und Bedingungen. Beziehungsweise aufgrund des Wegfalls von Ursachen und Bedingungen. Wenn bestimmte Bedingungen wegfallen, nicht da sind, dann ist Nibbana. Mhm. Ganz einfach.
Und daran war ja auch der Tathagata unterworfen. An diese gleichen Bedingungen. das Dasein von denen oder das nicht. Du musst sich das ja erstmal arbeiten, aneignen. Also er ist natürlich an denselben Bedingungen unterworfen.
Wie auch wir.
Wie auch wir. Das wurde ja am Anfang auch gesagt.
Glücklicherweise.
Also, sonst wäre es tatsächlich unerreichbar, ein Gott, den wir nie herankommen.
So ist es. Mhm. Dazu müssen wir uns natürlich dem Dhamma angleichen. Das ist nämlich auch etwas, was man daraus ersehen kann, wenn der Tathagata und der Dhamma ein und dasselbe sind, oder der Tathagata ein Ausdruck des Dhamma ist. Das heißt, es besteht eine vollkommene Übereinstimmung zwischen Itapachayata oder den Naturgesetzen und einem Wesen. Und das heißt, auch wir müssen uns zunehmend in Übereinstimmung mit diesen Naturgesetzen bringen. Und das geht natürlich am besten im Hier und Jetzt. Weil nur da ist zeitlos. Also mit Hier und Jetzt ist immer ein bisschen so eine Geschichte, weil man neigt gern dazu, das auszudehnen. Gemeint ist aber ein Hier und Jetzt, das zeitlos ist. Auch hier ist es natürlich wieder so, dass dass es ein Gefälle gibt, dass es eine Annäherung gibt. Nicht gebe ich doch Gegenwärtiges auf und laufe künftiger Zeit nach. Künftige Zeit vielmehr gebe ich auf und laufe Gegenwärtigem nach. Zeitlich sind die sinnlichen Genüsse nach dem Wort des Erhabenen. Leidvoll, voll Verzweiflung, das Schädliche an ihnen ist überwiegend. Im gegenwärtigen Dasein schon wirkend ist diese Lehre an keine Zeit gebunden, zu ihrer Betrachtung einladend, zum Ziele führend, aus eigener Kraft zu verstehen von dem Einsichtigen. Auch hier muss ich eben wieder vom Offensichtlichen ausgehen und sehen, okay, mein Hier und Jetzt ist zwar immer noch zeitlich, aber ich bringe es immer weiter auf den Punkt und komme wirklich immer mehr in den Moment. Und bin immer weiter weg von dem, was gestern war und von dem, was morgen sein wird. Denn nur da, im Moment, kann ich ja auch feststellen, ist Leiden da, ist Leiden nicht da. Und dieses das Wollen hier ist ja immer eine Projektion in die Zukunft. Weil etwas nicht so ist, wie ich es gern hätte. Und ich will es gern anders haben. Ich hätte es gern so und so. Also das Zukünftige, von dem muss man sich zunehmend lösen. Und einfach in der Gegenwart zu sein. Weil das ist diese Projektion in die Zukunft, ist praktisch wie die Karotte, die vor dem Esel hängt, der ihr dann nachläuft. Und denkt, ja, da kommt noch was, da kriege ich dann noch was, da wird es dann ganz toll. Und wenn ich erst einmal die Karotte erwischt habe, ja mei, dann wird alles wunderbar. Aber so ist es halt nicht. Das muss man verstehen, das muss offensichtlich werden, dass es nicht so ist, sondern dass letztendlich nur im Zeitlosen die Projektion in die Zukunft und damit die Nabelschnur zum Sein, zum Wiederwerden durchgeschnitten wird.
Aber wie geht man dann um mit dem Ziel klar vor Augen? Oder ist es dann eine andere Definition von, ich meine, das klar, das genaue Hinschauen geht nur im Hier und Jetzt. Die Lehre vom genauen Hinschauen kann ja nur immer im Hier und Jetzt stattfinden, aber es ist schon auch mit der rechten Anschauung, mit dem Ziel klar vor Augen, dass man doch immer mal wieder, was ist so, sonst das andere ist ja dann nur der Weg, ist das Ziel, dass ich immer nur hier und jetzt bin, aber dann ist das Ziel ja auch weg.
Was ist denn das Ziel?
die Lehre, also das Upanayiko.
Das kann ja nicht das Ziel sein.
Nee, aber das ist da, hinführen. Das Hinführen zu Nibbana, also zu immer längere Leidfreiheit, nicht nur immer die kurzen Momente.
Also insofern man Brahmane diese restlose Erlöschung der Gier erfährt, die restlose Erlöschung des Hasses und der Verblendung erfährt, ist das Nibbana klar, sichtbar, zeitlos, einladend, zum Ziele führend, dem Verständigen jeden für sich verständlich.
Das, wenn es momentan erlischt, oder was?
Ja, ich kann nicht. Ein Ziel des endgültigen Nibbanas, das kann mein Ziel nicht sein. Weil das müsste man ja was vorstellen drunter. Und ich kann mir Nibbana aber nicht vorstellen. Also kann mein Ziel doch immer nur sein, jetzt das Erlöschen von Gier, Hass und Verblendung oder das Nicht-Auftreten von Gier, Hass und Verblendung zu sehen.
Also das einzige Ziel wäre dann Ziellosigkeit.
Nee, das ist ja schon ein Ziel, eine Absicht, eine Ausrichtung des Geistes.
Ja, am Anfang. Aber sobald du dann das machst, machst du eben die Karotte weg. Das heißt, am Anfang bindest du natürlich eigentlich die Karotte hin, aber solange du natürlich dann der nachläufst, du sagst, klar, machst dich zum Esel. Aber wenn du dann letztendlich eigentlich stehen bleibst, also das Ziel aufgibst, dann passiert da eigentlich genau der Effekt, dass die Karotte wegschwingt und dann zurückkommt. Also, indem du das Ziel aufgibst. Also du musst eigentlich im Prinzip erst eine Ausrichtung haben.
Ja.
Aber sie dann loslassen können.
Weil das ist dann entzielt, kann man sagen.
Ja, das Ziel, der Ziel, also die Ziellosigkeit aufgeben.
Entzielt.
Ja, entzielt.
Ja, entzielt. Philosophische Ziele und dann irgendwann entzielt.
Ja, nein. Machen wir es mal anders. Wenn etwas Akaliko sein soll, dann darf es in diesem Moment keine Projektion in die Zukunft geben. Wenn du das meinst mit in ziellos oder so, dann stimmt das schon. Weil es geht ja darum, dass man jetzt keine Projektion hat. Und das sieht, dass man jetzt keine Projektion hat.
Das heißt, in dem Sinne kann man schon sagen, wie weit man die Kapazität von meinem Geist eröffnet, dass ich bis dahin komme und immer weiter aufmache, so halt, dass ich zu diesem Endziel zu kommen. Nibbana.
Das ist jetzt, bringt uns zum nächsten, dieses zu sehen, das offensichtlich Leidfreie zu sehen, das jetzt im Moment stattfindet. Das ist etwas, was Ipassiko ist. Einladend. Einladend, komm und sieh. Also praktisch, komm in den Moment und sieh das Offensichtliche, das Leidfreie oder eben das Nicht-Leidfreie. Das ist das nächste, die nächste Qualifikation vom Dhamma, dass man sieht, selber sieht, bis man die Dinge dann so sieht, wie sie wirklich sind. Ajahn Buddhadasa hat immer davon gesprochen, man muss schauen, 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 bis man sieht, 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 bis man weiß, weiß, weiß. Und auch da wieder ganz mit dem Offensichtlichen anfangen, wie es in der Kalama Sutta heißt. Eben nicht nach Überlieferungen gehen, nach Tagesmeinungen, nach Autorität heiliger Schriften, nicht nach bloßen Vernunftgründen und logischen Schlüssen, nicht nach erdachten Theorien, und bevorzugten Meinungen, nicht nach dem Eindruck persönlicher Vorzüge, nicht nach der Autorität eines Meisters, sondern wenn man selber erkennt, etwas ist unheilsam oder heilsam oder leidhaft oder nicht leidhaft, schadenbringend, nicht schadenbringend, dann soll man sich entsprechend verhalten. Das ist die Einladung, die ausgesprochen wird. Nicht Einladung zum Selbersehen, nicht zum Befolgen. Also, zeitlos und zum Sehen einladend. Akaliko ehi passiko. Also angenommen, ich habe die Einladung zum Hinschauen angenommen. Wie oft war ich denn in den letzten 8 Minuten zeitlos? Auch das ist natürlich wieder ein sich annähern oder wie der Buddha sagt, was das Dhamma mit dem Meer gemein hat, ist, dass es sanft abfällt, allmählich abfällt in die Tiefen des Ozeans. Also vom Land her, von der indischen Landmasse kommen, das Kontinentalschelf fällt langsam ab, bis es dann irgendwie einen abrupten Abbruch gibt, der in die Tiefe geht. Und so ist das Dhamma eben auch, das ist eine allmähliche Hinführung oder ein allmähliches Voranschreiten, ein allmähliches Weiterführen, das auch dazu anregt, weiterzumachen. Vorausgesetzt, man hat natürlich erst einmal hingeschaut und hat das Offensichtliche gesehen. Sonst regt es nicht an zum Weitermachen, sonst regt es bloß auf. Und wenn das dann einmal diese Anregung passiert ist, wenn da mal ein bisschen Schwung in die Sache gekommen ist, dann kann es eben so weit kommen, dass der Strom der Lehre jemand mit sich fortreißt und dann eine gewisse Automatik eintritt. Wenn da aneinander einen Menschen Groll und Dünkel ankommen, ihm auch von Zeit zu Zeit böse Worte entfahren. Wenn er aber Erfahrung besitzt, große Strebsamkeit, in Erkenntnis etwas erreicht hat und ihm auch dann und wann Loslösung zuteil wird. Dieser Mensch ist höher und edler als der andere, von dem er vorher gesprochen hat. Und warum? Weil eben einander der Strom der Lehre diesen Menschen mit sich fortreißt. Gerade, so heißt der Weg, furchtlos, so heißt die Richtung, der Wagen heißt stetig, mit den Rädern der wahren Lehre ausgestattet, Gewissenhaftigkeit ist seine Bremsschleife, Besonnenheit sein Schutzdach. Wahrheit nenne ich den Lenker, dem die rechte Anschauung voraneilt. Wer ein solches Gefährt hat, sei es Mann oder Frau, der wahrlich gelangt auf diesem Gefährt hin zu Nibbana. Also es ist etwas, das weiterführt, hin zu Nibbana führt. Das wird auch an dem Beispiel vom Floß deutlich, dass das Dhamma eben dazu dient, um von einer Flussseite auf die andere zu kommen, von der Seite, auf der es unsicher, gefährlich und leidhaft ist, auf die andere, wo man dann letztendliche Sicherheit erlangt. Fängt auch schon im Kleinen an, dass durch die Einhaltung der Silas und durch die rechte Ansicht man in Götterbereiche gelangen kann. Also auch da bringt es hin. Und natürlich ist es auch so, dass auch die Sila, Samadhi, Panya, also Tugend, Sammlung und Weisheit etwas graduell sich entwickelndes ist. Die drei zur Versiegung führenden Läuterungen, Abhaya, wurden von ihm, dem Erhabenen, dem Kenner, dem Seher, dem Heiligen, dem vollkommen Erwachten, recht dargetan zur Läuterung der Wesen, zur Überwindung von Sorge und Klage, zur Beendung von Leiden und Kummer, zur Gewinnung des rechten Pfades, zur Verwirklichung des Nibbana. Welche drei Läuterungen? Da ist ein Mönch sittenrein, er befolgt die Ordenssatzung, ist vollkommen im Wandel und Umgang und vor den geringsten Vergehen zurückschreckend übt er sich in der Befolgung der Ordensregeln. Keine neue Tat begeht er und die alte Tat macht er, wenn immer ihn ihre Wirkung trifft, zunichte. Dies ist die klar sichtbare Versiegung, die unmittelbar wirksam ist, einladend zum Ziele führen, jeden Verständigen verständlich. Ist dann der Mönch so vollkommen in Sittlichkeit, so gewinnt er ganz abgeschieden von den Sinnendingen die erste Vertiefung, die zweite Vertiefung, die dritte Vertiefung, die vierte Vertiefung und weilt in ihr. Keine neue Tat begeht er und die alte Tat macht er, wenn immer ihn ihre Wirkung trifft, zunichte. Dies ist die klar sichtbare Versiegung, die unmittelbar wirksam ist, einladend zum Ziele führend, jeden Verständigen verständlich. Ist der Mönch so vollkommen in Sittlichkeit, so vollkommen in Sammlung, so gelangt er durch Versiegung der Triebe noch bei Lebzeiten in den Besitz der triebfreien Gemütserlösung und Weisheitserlösung, sie selber erkennend und verwirklichend. Keine neue Tat begeht er und die alte Tat macht er, wenn immer ihn ihre Wirkung trifft, zunichte. Dies ist die klar sichtbare Versiegung, die unmittelbar wirksam ist, einladend, zum Ziele führend, jedem Verständigen verständlich. Gleich wie das Weltmeer nach und nach tiefer wird, sein Boden sich ganz allmählich senkt, ganz allmählich abfällt und keinen plötzlichen Abgrund bildet, ebenso auch gibt es in dieser Lehre und Zucht eine stufenweise Schulung, eine stufenweise Ausübung, einen stufenweisen Fortgang.
Das klingt doch ganz nach zum Ziele führen. Dann ist das Ziel aber nicht ein Anstreben, sondern eine natürliche Folge von immer im Hier und Jetzt genau hinschauen, ohne dass ich mir das ständig vor Augen habe, sondern in dem Sinne ist das Hinführen der natürliche Werdegang vom stetigen Hinschauen und weitermachen, mhm. ohne das Ziel, das ich eh nicht begreife, solange ich noch dran arbeite. Also ja, es ist ein bisschen doppelt, also zielführend ist dann, das Ziel ist die Folge von im Hier, im Unmittelbaren immer und im Einsichtigen Hier und Jetzt. Ohne dass genau. ich mir Gedanken drum machen ja. muss. Genau, ja. Weil man muss sich ja irgendwie ausdrücken. Das ist dann immer so die Sprache. Das Ziel ist dann auch zu unerreichbar und zu entmutigend, wenn das von Anfang an ein Ziel ist. Weil meine Übung immer nur hier und jetzt stattfinden kann. Im unmittelbaren Hinschauen eigentlich.
Das ist eben auch ein weiterer Vorteil von Dhamma Anusati, dass man sich das immer wieder vergegenwärtigt. Ja. Was ist denn eigentlich Dhamma? Und bin ich wirklich mit Dhamma verbunden oder mit irgendwelchen Illusionen, Vorstellungen, weiß der Teufel was? Oder ist das, was für mich Dhamma ist und die Umsetzung des Dhamma, ist das wirklich jetzt offensichtlich? Ist es wirklich zielführend, es ist wirklich zeitlos und so weiter. Mhm. Ja. Also das hat einfach eine sehr positive Auswirkung auch auf unsere Praxis, Dhammanusati, weil man immer die Praxis auch richtig im Blick hat. Mhm. Sonst kann man alle möglichen Ideen haben und verfolgen und weiß der Teufel was, aber ist das dann letztendlich Dhamma oder nicht? Mhm. Ja, also eben diese Angleichung oder zunehmende Harmonisierung von dem, wie die Dinge sind, mit dem, wie ich bin, sozusagen.
Und dadurch fällt das Ich Bin ja dann, wird dann immer mehr entschärft und immer mehr, dass wir nur diese Prozesse von Leidfreiheit und Entstehender, also so immer unmittelbar erfährt. Weil ist ja auch der einzige Weg, wie man sich dem dann angleichen kann. Durch das Angleichen.
Ja.
Dass man das einfach das nur als Abläufe erkennt ständig.
Bis man schließlich dann eben sagen kann, wie der Buddha, eingedrungen bin ich in diese Wahrheit, die tief ist, schwer zu schauen, schwer auszudenken, friedlich erhaben, durch Grübelei nicht zu erfassen, fein nur von Weisen zu begreifen. Letzte Qualifikation ist Pachatang Veditabho Vinyuhiti. Von dem Verständigen verständlich oder jeden in sich klar werdend oder jeden von sich verwirklichbar. Und das ist eben auch eine ganz wesentliche Qualifikation des Dhammas, die uns auch auf dem Boden der Tatsachen hält, das ist etwas, was ich wirklich sehe. Das ist nicht irgendeine Spekulation, das ist etwas, was ich wirklich verstanden habe. Also das muss man einfach auch trennen lernen. Ja? Man spekuliert ja gern und fantasiert ja gern, aber wenn es wirklich um Dhamma geht, ist es etwas, was ich selbst erkannt und gesehen habt. Da gibt es diese Stelle in M38. Ihr Bhikkhus, nachdem ihr auf diese Weise wisst und seht, würdet ihr so sprechen. Der Lehrer wird von uns geachtet. Wir sprechen so aus Achtung vor dem Lehrer. Nein, ehrwürdiger Herr, sprecht ihr nur von dem, was ihr für euch selber wisst, gesehen und verstanden habt. Ja, ehrwürdiger Herr. Gut, ihr Bhikkhus, also wurdet ihr von mir in diesen Dhamma geleitet, welches hier und jetzt sichtbar ist, zeitlos zum Überprüfen einlädt, das vorwärts führt, das von jedem Weisen selbst zu erfahren ist. Eben nur das, was man selber gesehen, verstanden, erkannt hat. Das ist dann das Dhamma, das letztendlich etwas mit meiner Praxis zu tun hat. Was sonst ist irgendwelche Fantasien und Spekulationen und Theorien und so haben mit meiner Praxis nichts zu tun. Die sind nichts zeitlos, sondern nur das, was hier und jetzt einsichtig, verstanden, offensichtlich ist. Das ist Dhamma, das ist meine Praxis, das ist das, wo ich mich immer mehr und mehr damit verbinden will. Hier plädiere ich wieder dafür, sich an die Pali-Begriffe zu halten, denn gerade zum Beispiel beim letzten, dass es manchmal übersetzt wird, Ein Weiser kann es für sich selbst verwirklichen oder durch die Weisen zu erkennen oder wie auch immer, was es auch für unterschiedliche Übersetzungen geben will, kann man denn leicht auf die Idee kommen, ja, ich bin ja nicht weise, das hat mit mir eigentlich nichts zu tun. Also wenn ich die Übersetzung dem Verständigen verständlich nehme, dann ist es ein bisschen leichter, weil manchmal bin ich verständig, manchmal bin ich nicht verständig, braucht es bloß die Beatifrong, ich kann es euch sagen, dass ich dann gelegentlich unverständig bin. Aber es ist halt eben so, durch die Übersetzung kann man auch mal aufs Glatteis geführt werden, während wenn man sich die Pali-Begriffe so auf der Zunge zergehen lässt, dann fällt es mir zumindest leichter zu sehen, das hat was mit mir zu tun. Also das ist nicht auch weise und das ist gut für die anderen, aber nicht für mich.
Und wen meint der Buddha, wenn er sagt, trotz aller Offenheit und Einsicht in die Lehre schwer zu verstehen?
Ja, in ihrer also Tiefe ist
schwer zu verstehen für die Nicht-Weisen, also die mit den die schon so in anderen
ja, für die Unverständigen ist es natürlich überhaupt nicht verständlich. Deswegen sind sie ja auch Unverständige. Und es ist halt so, solange der Geist von den Hindernissen, von den Kilesas und so weiter getrübt ist, dann ist man automatisch unverständig.
Ja, ach so ist es gemeint.
Kann man es nicht verstehen. Ja, ja. Und je weniger von diesen Trübungen, Herzenstrübungen vorhanden sind, desto verständiger wird man.
Ja, ach so. Ja.
Also das war jetzt ein bisschen ein paar Hinweise oder ein paar Ideen, wie man sich, wie man mit Dhamma Anusati umgehen kann, wie man sich diese einzelnen Worte auf der Zunge zergehen lassen kann, wie man mit diesen oder zu diesen einen Bezug herstellen kann. Es gibt auch noch einen anderen Ansatz, den ich für ganz interessant finde, auf den ich gekommen bin, während ich mich mit dem nächsten Studienwochenende auseinandergesetzt habe. Und zwar, wenn man das Ganze aus einer historischen Perspektive betrachtet. Es ist ja so, wir sind ja alle Geschichtenerzähler. Und unsere ganze Kultur ist auf einer bestimmten Geschichte aufgebaut. Man spricht heute sehr oft vom Narrativ, also die Geschichte, die etwas zugrunde liegt. Jetzt war der Buddha in einer Kultur, die ein bestimmtes Narrativ hatte, ein bestimmtes brahmanisches Narrativ, wo die Dinge herkommen, wie sie sind, wer da das Sagen hat und so weiter. Und wir haben halt heute ein neoliberales Narrativ. Der Markt über alles und Hauptsache der Markt erregt sich nicht oder hat irgendwelche Probleme und alles muss nach Leistung und nach Profit und so weiter orientiert werden. Und das andere ist zweitrangig. Also so hat halt jede Kultur ihr eigenes Narrativ. Jetzt bin ich natürlich Teil der Kultur und übernehme zum Gutteil dieses Narrativ. Beispiel, unser Körperbild, das im westlichen Narrativ vermittelt wird. Du musst jung sein, du musst schlank sein, du musst schön sein, du musst weiß der Teufel was sein. Jetzt im Mittelalter war das Narrativ, was schön ist oder attraktiv ist, ganz anders. In Indien war das ganz anders. Also das verändert sich durch die Zeiten. Diese Narrative, sei es jetzt das brahmanische Narrativ, das Narrativ des Neoliberalismus, das Narrativ, wie jetzt, was jetzt schön ist, was nicht schön ist, das sind alles Narrative, die sich verändern. Die sind nicht zeitlos. Sie sind auch nicht offensichtlich. Sie scheinen offensichtlich zu sein, weil sie jeder erzählt. aber letztendlich sind sie nicht offensichtlich. Offensichtlich ist, dass dieser Körper ein Hautsack ist, der mit Unrat gefüllt ist. Das ist offensichtlich. Aber das Narrativ legt sich so darüber und verändert so unsere Wahrnehmung, dass es eben Frauenärzte gibt, die sich fortpflanzen. Um ein Beispiel zu nennen. Oder Altenpfleger, die ja wissen, was daraus wird, was drin ist, was rauskommt und so weiter. Und trotzdem noch sinnliche sexuelle Gedanken haben. Ja? Also nur mal zu sagen, das eine ist offensichtlich. Ja, bloß mal einen Körper 3 Tage nicht waschen, dann sieht man, wie offensichtlich unattraktiv der ist. Und sonst muss ich halt genauso, wie ich Parfüm drüber lege oder Deo drüber lege, muss ich ein Narrativ drüber legen, um aus etwas, das an sich nicht schön ist, etwas Schönes zu machen. Aus etwas, das an sich unsinnig ist, wie zum Beispiel das brahmanische Narrativ oder das neoliberale Narrativ, etwas zu machen, das, ja klar, so ist es. Es ist wissenschaftlich fundiert. Das war schon allweil so. Ganz egal, irgendetwas bringe ich daher. Und um das zu stützen, obwohl es offensichtlich anders ist. Und dem setzt jetzt der Buddha ein eigenes Narrativ entgegen, das wirklich offensichtlich ist, das zeitlos ist, das weiterführend ist, das den Verständigen verständlich ist. Ja? Also er gibt dem Ganzen eine andere Wendung. Weil es geht ja nicht um Wahrheit. Das ist völlig wurscht, ob etwas, was der Buddha gesagt hat, wahr ist oder nicht. Sondern es geht nur darum, welchen Effekt es hat. Führt es zur Leidfreiheit oder nicht? Und das andere Narrativ, das vorherrschende Narrativ in den meisten Gesellschaften, das führt eben nicht zur Leidfreiheit. Problem dabei ist, das Narrativ ist ja nicht nur um uns, sondern es ist auch in uns. Ich erzähle mir ja ständig, wie ich bin, wie ich war, wie ich sein soll, was aus mir werden soll, wie ich ausschaue, wie ich heiße, was meine Vergangenheit ist, aber ständig ein Ich-Narrativ laufen. Und auch diesem Narrativ setzt der Buddha ein anderes entgegen, eins, das sich nicht ändert. Weil ich sehe mich ja auch nicht immer auf dieselbe Weise. Das ist ja nicht zeitlos, mein Ich-Narrativ. Kann es ja gar nicht sein, weil ständige Veränderung stattfindet. Also was passiert? Dass ein Narrativ durch ein anderes ersetzt wird, wenn man sich die Buddha-Lehre einverleibt sozusagen. Und das ist jetzt wieder ein ganz interessanter Aspekt, einfach mal zu schauen, was von dieser Geschichte, die ich mir ständig über mich selber erzähle, ist denn eigentlich offensichtlich? Ist denn eigentlich zeitlos? Ist denn eigentlich hinführend? Weiterführend? Ist denn eigentlich wirklich selbst evident, selbst stimmt mit dem überein, was wirklich jetzt im Moment ist. Nur so mal als weitere Anregung, wie man Dhamma Anusati auch nutzen kann.
Du stößt ja ständig auf die pervertierte Wahrnehmung von meiner Geschichte, es bleibt nichts übrig, wenn ich das so sehe. Eine Absurdität, sonst nichts. Aber das kann ich nicht dauernd machen, sonst wäre ich Gaga. solange noch ein jemand Gaga werden kann, ist die Sache noch nicht vergessen.
Da ist ja so alles.
Aber, also, ja, wie kann man das machen, was du gerade vorgeschlagen hast, jetzt mal von dieser Sparte aus zu sehen, im Hier und, also von meiner Geschichte ausgehend, aber die kapazierte Wahrnehmung ständig. Also komme ich doch wieder zurück.
Nicht ständig.
Wenn der Geist ruhig und klar ist, dann gerade nicht.
Ja, eben.
Ja, also bin auch eigentlich wieder von, bei derselben Geschichte, ja, andere Wörter für dieselbe Geschichte.
Genau.
Du,
genau.
Ich, ja, ja, ich dünkel oder nicht. Ja, ja, ja.
Genau.
Ja.
Letztendlich
aber auch dasselbe. Interessant, mal so zu gucken.
Eben, du hast
eine andere Intention an die Übung.
Ja, ja, klar. Also ich meine, das ist ja nicht erschöpfend, was ich euch da erzähle. Da kann ja jeder ja andere Herangehensweisen, das ist ja, ich versuche nur ein paar Ideen zu geben, wie man damit umgeht. Und da kann man das halt aus den verschiedensten Blickwinkeln betrachten und so. Man muss halt nur immer schauen, dass man wirklich beim Kern bleibt, dass man wirklich die Qualifikationen des Dhammas hat auch und merkt, wenn man davon abweicht.
Oder vorhin hast du gesagt, also die offensichtliche ganz gelassen zu sehen. Die offensichtliche, was klar ist, nicht mit Druck oder irgendwie, ja, muss ich ja jetzt und so weiter, sondern mit Gelassenheit vorgehen und damit man sich nicht strapaziert oder wie auch immer, dass man nicht Gaga wird oder so.
Ja, das wäre tunlichst zu vermeiden, Gaga zu werden. Gut, das war's. Danke für die rege Mitarbeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
Danke, danke.
Eine Frage noch wäre,
ja?
Gibt es bei den ganzen Anusatis, sind die der Reihenfolge nach durchzumachen? Kannst du dir dein Lieblingsgebiet raussuchen, bei denen bleiben? Oder gibt es eine Wertung? Weil du hast beim ersten Buddha-Anusati gesagt, also es führt ja bis hin zum Erwachen.
Ist bei allen so. Bei allen. Also das gilt für die, alle der ersten sechs haben den oder beziehungsweise eigentlich alle zehn haben denselben Text. Also zur Loslösung, zum Erwachen und
das heißt,
so,
also
so führt.
Man probiert es mal durch, aber da wo man eigentlich am ersten Griff kriegt, und da bleibt man dann eigentlich.
Ja, also
wenn man bleibt stecken, dann kann man auch mal glücklicherweise auf andere.
Ja, also ich würde nicht sagen, dass das eine Reihenfolge gibt. Ich finde, es hat jede einen anderen Geschmack. So wie jedes Wort da drin einen anderen Geschmack hat, hat auch jedes Anusati einen anderen Geschmack und ist zu verschiedenen Zeiten einsetzbar. Wichtig ist halt meines Erachtens wirklich mal eine Zeit lang mit einem zu spielen, um das wirklich zu erforschen und zu sehen, okay, in welchen Situationen funktioniert das gut bei mir. Und wenn man mit einem zufrieden ist, okay, dann macht man halt nur Buddha Anusati, je nachdem, oder nur Dhamma Anusati und so weiter. Aber es ist natürlich geschickter, wenn man mehr Werkzeuge zur Hand hat als nur ein Hammer. Also so die Details, wenn du einen Handwerker holst, der hat ganz egal für was, der hat jeder seinen Hammer dabei und damit wird alles gerückt.
Nicht schlecht,
also dann schon immer begeistert, wenn der Elektriker tatsächlich auch einen Scherbenzieher dabei hat. Ja, also es gibt keine Abfolge, zumindest bei den ersten sechs ist, wie soll ich das sagen, die Reihenfolge macht schon Sinn, ja? Aber es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie sich steigern würde ins tollste und noch tollere Anusati oder irgend sowas, oder dass du aus dem einen mehr rauskriegen würdest, als aus dem anderen mehr Erlösung rauspressen könntest, als aus dem anderen oder so.
Ja, so, dass man sagt, man soll erst das eine beherrschen, bevor die als andere oder so. Aber das empfiehlt, da wo du Zugang hast, dass du Zugang und dann aber erweitern, wenn es geht.
Ja, genau, genau. Dass man einfach lernt, mit diesen Werkzeugen umzugehen. Ja. Ja. Und halt eben auch zu schauen, warum habe ich jetzt mit diesem Werkzeug gerade Schwierigkeiten. Ja, das ist sehr interessant, das herauszufinden. Was fehlt da? Weil das zeigt immer, dass da irgendwo noch ein Haken drin ist in der Übung. Weil normalerweise gehen die, sollten sie recht leicht gehen und sehr schnell den gewünschten Effekt herbringen. Weil es heißt ja immer, du kannst sie zu jeder Zeit, also auch im Haus mit schreienden Kindern, ob du gehst oder stehst oder sonst irgendwas machst, kannst du das anwenden. Und das ist letztendlich das, worauf man abzielt, dass man das wirklich praktisch wie aus dem Halfter gezogen anwenden kann und merkt, okay, Hindernisse, was für Situation, welches Anusati. Weil ich habe natürlich nicht im Alltag, das sind ja hauptsächlich Übungen für Laien, die im Alltagsleben stehen, und da habe ich natürlich nicht die Zeit, dass ich jetzt sage, okay, jetzt setze ich mich erst einmal eine halbe Stunde hier und betrachte meinen Atem und dann bin ich wieder ganz nett und freundlich, sondern ich muss schnell irgendwas zur Hand haben.
Mit dem Kochlöffel in der einen Hand eventuell.
Ja, klar.
Wenn gerade der Stress auf dich zu kommt.
Genau.
Also so kenne ich es.
Aber das muss man, da muss man eben auch die entsprechende Übung haben.
Ja, ja, und das dann auch, wenn man dann wohl die Zeit hat zur Sammlung und zur Ruhe, das wieder bearbeiten und wieder sich daran erinnern und das erweitern und immer wieder kneten.
So ist es.
Damit
und ich muss das ja auch nicht stundenlang machen. Das ist ja gar nicht nötig. Es reicht ja ein paar Minuten und wenn dann der Effekt eingetreten ist, dass ich aus den Hindernissen heraus bin, dass sich mein Geist erheitert, dass sich mein Geist sammelt, dann kann ich ja zu den Satis gehen, weil die letzten oder drei der letzten vier Anusatis sind gar keine Anusatis, sondern Satis. Es ist Maranasati, Kayagatasati und Anapanasati. Erst bei Upasama Anusati sind wir wieder beim Anusati. Also das ist ein ganz klarer Hinweis, dass dieser Umstieg sozusagen von Anusati, von das ja mehr eine geistige Beschäftigung, eine Reflexion ist, zur Kontemplation, also sehr, sehr leicht geht und auch, wie soll ich sagen, designed ist, also gedacht ist, dass man da leicht von hier nach da kommt. Da kann man dann, wenn wir über Kayagatasati sprechen, nochmal ein bisschen genauer drauf.
Und übertreffliche Erinnerungen halten die doch.
Genau.
Und übertrefflich.
Genau.
Die kommen dann, die sind immer da.
Wenn man sich daran erinnert.
Wenn man sich daran erinnert.
Es ist ja auch Sati, ein Aspekt von Sati ist ja das, dass es etwas in die Erinnerung bringt. Gut.